Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge. Ganz besonders begrüßen darf ich wieder Pater Karl Wallner zu dieser Stunde der Seelsorge. Pater Karl, schön, dass du wieder dabei bist. Pater Karl, an Weihnachten geht es um den Geburtstag unseres Herrn Jesus Christus, um dieses Geheimnis. Die zweite göttliche Person hat menschlichen Leib angenommen. Gott ist einer von uns geworden. Er hat unter uns gewohnt. Schlussendlich aber geht es um das Geheimnis der Erlösung.
Also wir haben zwei Formen des Denkens, die sich in der Bibel begegnen. Das eine ist die orientalische, aktualistische, wie ich meinen Studenten immer erkläre. Und die denkt vor allem, was bringt mir eine Sache, was habe ich davon, was ist der Profit? Und für den Juden zum Beispiel, für den Orientalen, das Wort Dabar bedeutet für uns Wort und wir verstehen darunter immer nur das gesprochene Wort. Für den Hebräer aber ist Tabarach die Tat, das Handeln, also das, was ich von einer Sache jetzt eben habe, wie sich das auf mich auswirkt. Und wenn jetzt eben der Orientale, wenn der Jude das Wort hört, das Wort ist Fleisch geworden, dann denkt er automatisch nicht bloß an irgendetwas Spekulatives, so wie die Griechen, die ontologisch gedacht haben und so wie man es dann auch ausformulieren musste, zum Beispiel im Konzil von Nicea, sondern er denkt daran, das Handeln Gottes ist Fleisch geworden. Das, was Gott uns geben wollte, was er für uns tun wollte, das ist Fleisch geworden, das ist Mensch geworden. So wird bei diesem Ausdruck Johannes 1,14, das Wort ist Fleisch geworden, immer schon mitgedacht, dass dieses Kind in der Krippe nicht bloß ein großes metaphysisches Geheimnis ist. Der unendliche Gott in endlicher Gestalt, der unfassbare Gott, fassbar, der Himmel und Erde geschaffen hat in Windeln. Das ist hochspekulativ, das ist griechisch, das ist ontologisch, das ist faszinierend. Aber eben jetzt, das Wort ist Fleisch geworden, heißt Erlösung geschieht. Dieses fleischgewordene Wort ist der Mensch Jesus Christus, der dann sein Leben hingeben wird am Kreuz, als Sühneopfer für uns. Deshalb wird auch im Jordan dann schon begrüßt, das Lamm Gottes, das die Welt, Sünde der Welt hinwegnimmt. Also wir müssen das mitdenken, dass Weihnachten das Fest unserer Erlösung ist und dass das Kind, das in der Krippe liegt, dieses Kind, ja, der Erlöser der Welt ist, der dann sein Leben hingeben wird am Kreuz. Deshalb ist ja diese Kombination nicht so schlecht, dass wir eben am 25. Dezember die Geburt und damit das metaphysische Spektakel jetzt eben feiern. Gott wird Mensch und dann am 26. Dezember gleich jetzt eben den Ersten, der diese Erlösung aktualisiert, indem er selbst sein Leben hingibt für Christus, nämlich den heiligen Stephanus.
In wenigen Tagen feiern wir den 2025. Geburtstag unseres Herrn Jesus Christus, 2025, daher kommt ja auch unsere Rechnung. Das ist für uns keine Nebensache, sondern Gott ist in die Geschichte eingetreten und damals in eine besondere geschichtliche Situation, nämlich von dem Jahr 27 vor Christus mit Kaiser Augustus beginnt ja diese Pax Romana, Pax Augusta genannt, dieser römische Frieden, der 200 Jahre dauert, bis eben zum Ende der Herrschaft von Marcus Aurelius, ein goldenes Zeitalter, Pater Karl. Du hast vorher verwendet diesen Ausdruck hochspekulativ. Jetzt kommt eine hochspekulative Frage, aber why not? Why not? Warum kam Jesus erst vor 2000 Jahren, also 2025 Jahren, um uns zu erlösen?
Also der Apostel Paulus verwendet die Formulierung im Galaterbrief im 4. Kapitel, das hören wir übrigens am 1. Jänner, am Oktavtag von Weihnachten, verwendet die Formulierung, als die Fülle der Zeit gekommen war, das Pleroma don Chronon, ja, also als diese dahinfließende Zeit zur Fülle gekommen war, und er versteht Verschiedenes darunter, nämlich, dass die alttestamentliche Gottesoffenbarung, ich allein will Gott, ihr sollt euch keine Bilder machen, hier zur Blüte kommt, aber auch man kann mitdenken, dass die griechische Philosophie ja über Sokrates, Plato, Aristoteles schon eine Form von Monotheismus entwickelt hat. Auch kann man mitdenken, dass das römische Imperium eine einheitliche Organisationsstruktur über den ganzen Mittelmeerraum und darüber hinaus geschaffen hatte, sodass sich das Christentum da so enorm schnell jetzt eben verbreiten konnte. Also da gibt es verschiedene Parameter, die man sagen kann, warum das ein günstiger Zeitraum war, ein Kairos, ja, dass Gott gerade dann und nicht früher und nicht später gekommen war. Auch im Letzten müsste diese Frage den lieben Gott selber stellen. Ja. Also er ist der Herr der Geschichte, aber eben Paulus deutet es so, die Fülle der Zeit war gekommen. Also es gibt verschiedene Parameter, wo man sagen kann, das war wirklich der Augenblick, wo die Präparatio Evangelica, so wie der heilige Augustinus das Alte Testament genannt hat, also die Vorbereitung auf die Verkündigung der letztgültigen frohen Botschaft, die Vorbereitung auf die Ausrufung des endgültigen, ewigen neuen Bundes, den Gott bedingungslos mit dem Menschen von sich aus eingehen wollte, mit uns Sündern, also dass da eben die Fülle der Zeit gekommen war. Wir müssen das im Letzten so annehmen, die Spekulationen, warum, was, wäre, wann, wenn nicht und so weiter und so fort, also die sind ziemlich sinnleer, weil die eben vor dem Faktum, Verbum caro factum ist, das Wort ist Fleisch geworden, es ist zum Faktum in der Welt geworden, das ist faktisch eben geschehen vor circa 2500 Jahren und das feiern wir.
Also in deinen Antworten bisher sind eigentlich schon zwei griechische Worte für Zeit aufgetaucht, das eine Chronos, das andere Kairos. Chronos, diese lineare Zeit, wir haben vorher von einer Zeitspanne gesprochen, diese Pax Romana, dann Kairos ja aus der griechischen Mythologie, so eine junge Gottheit, der so eine Lok, den man im richtigen Moment auf Schopf packen muss, bevor er vorbei ist. Also der richtige Moment, so die richtige Zeitspanne, der richtige Moment. Diese zwei erklären kurz als Hinführung zur nächsten Zuschrift. Da geht es eben um Galater 4,4. Lieber Herr Pfarrer Rimmel und Pater Karl Wallner, in Galater 4,4 heißt es, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Was genau ist mit dieser Fülle der Zeit gemeint? Du hast es schon zum Teil erklärt, vielleicht nochmal diese Nachfrage. Handelt es sich um einen geschichtlich optimalen Moment für das Kommen Christi? Wir haben gerade von dieser Zeitspanne gesprochen, 200 Jahre Frieden im Römischen Reich oder relativer Friede. Oder ist es hier ein tieferes theologisches Geheimnis, das angesprochen ist, etwa im Hinblick auf Gottes Heilsplan, jenseits von irdischer Chronologie, mit freundlichen Grüßen?
Also wir bleiben hier im Raum des Mysteriums und des nicht logisierbaren. Wie gesagt, es gibt einige Gründe, die man anführen kann. Und Paulus verwendet tatsächlich jetzt eben also diesen Ausdruck Pleroma, also die Erfüllung, die Fülle, nicht der Zeit, der Chronos, also dieser dahinlaufende Chronos. In diesem Augenblick gibt es eben den Kairos, also den günstigen Augenblick, wo jetzt eben Gott kommt. Das müssen wir einfach so stehen lassen. Wie gesagt, die Gründe sind, die griechische Philosophie hatte ein einheitliches Denksystem auch ausgebreitet über den Mittelmeerraum, das faktisch monotheistisch war. Diese Götzenkulte und Götterkulte, die waren schwach geworden. In dieser Zeit eben jetzt auch erlebt Israel eine starke Unfreiheit, weil das Land eben 63 vor Christus durch Pompeius erobert worden war. Es gibt verschiedene politische Gruppierungen, Erwartungshaltungen, die da waren, eher nach einem politischen Messias hin. Deshalb wird ja Jesus auch gekreuzigt. Auf dem Kreuz steht Jesus von Nazareth, König der Juden, also weil man ihn von römischer Seite als einen Aufständler jetzt eben hingerichtet hat. Also es gibt verschiedene Parameter. Auch eben, also was ich faszinierend finde, ist, dass es diesem sehr brutalen Imperium, dem römischen Imperium gelungen war, das Hauptinstrument des Machterhalts war die Sklaverei, die hatten, aber es war ihnen gelungen, ein einheitliches System, eine Organisationsform, eben ein Imperium zu schaffen, das von Alexander dem Großen, das war ja sehr kurzfristig, ist dann sehr schnell zerfallen, aber das römische Imperium hatte Transportwege geschaffen und so weiter, Handelsrouten geschaffen, bis hinein in unsere geografische Situation hier, nicht? Und das war wirklich dann die Voraussetzung, warum innerhalb kürzester Zeit, weniger Jahrhunderte, das Christentum im 4. Jahrhundert ist das Christentum im römischen Imperium dann bereits Staatsreligion unter Theodosius, warum sich das so schnell jetzt eben ausbreiten konnte, weil eben Gott auch das Irdische eben mit einbeziehen wollte, damit seine frohe Botschaft in den Herzen der Menschen ankommt. Also eine Bereitschaftshaltung in den Herzen der Menschen oder im Denken der Menschen, im jüdischen wie im philosophischen, im griechischen, im heidnischen Milieu. Auf der anderen Seite eben auch äußere Parameter, die ein bisschen das jetzt eben, wie soll ich sagen, also vermuten lassen, warum Gott eben genau an diesem Zeitpunkt sich entschließt, die letzte Stufe eben seiner Erlösung zu zünden, kann man sagen, weil es ist genauso die Frage, warum hat Gott, der ja trinitarisch von Ewigkeit in sich erfüllt war, überhaupt eine materielle Welt geschaffen? Und dann die zweite unerklärbare Frage letztlich, warum sendet er seinen Sohn genau eben jetzt zu diesem Zeitpunkt, um die Menschheit zu erlösen. Wir müssen es so stehen lassen. Wie gesagt, es gibt ein bisschen Vermutungen, warum das so sein könnte. Aber im Letzten ist es ein Mysterium unfassbarer Liebe, das eben da vor 2025 Jahren ungefähr, muss man dazu sagen, eben in Gestalt eines Kindes in der Krippe liegt, der Erlöser der Welt, Gottes Sohn Jesus Christus.
Pater Karl, ich bleibe noch bei dieser Frage, weil wir eine ganze Reihe Zuschriften da dazu halten. Die nächste bringt nochmal einfach eine andere Nuance, aber kommt selber in der Frage schon zum Ausdruck, worum es eigentlich geht. Der geehrte, sehr geehrte geistliche Herr in der Stunde der Seelsorge, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn in die Welt. Warum war die Zeit gerade vor 2000 Jahren erfüllt und nicht vor 1000 Jahren? Oder vor 5000 Jahren? Hat die Theologie dafür eine erklärende Schriftstelle bereit? Oder bleibt alles im Spekulativen oder Geheimnisvollen? Danke für Ihre geschätzte Meinung mit freundlichen Grüßen. Es gibt ja tatsächlich auch die theologischen Überlegungen. Einfach mal, hier ist selber die Rede vom im Spekulativen. Es gibt ja genau Überlegungen, warum nicht Schöpfung und Gleicherlösung? Was hätte Sinn gemacht? Der Mensch war im Paradies. Warum nicht am Ende der Zeit? Warum irgendwo in der Mitte der Zeit? Das ist ja auch so eine Formulierung.
Also man muss dazu sagen, dass die Zeit ja eben, und wir haben das auch gemacht im Christlichen, ab dem Jahr 532 nach Christus, wird dann nicht mehr nach irgendwelchen römischen Kaisern oder vor der Gründung der Stadt Roms weg die Zeit gerechnet, sondern Dionysius Exiguus, ein Mönch eben 532, erfindet die christliche Zeitrechnung, deshalb auch die Nichtpräzision. Christus ist sicher jetzt eben 4 vor Christus mindestens geboren, wenn die Matthäus-Erzählung vom Kindermord stimmt, weil Herodes der Große eben 4 vor Christus gestorben ist und andere Gründe. Also wir sind hier in keiner chronologischen Präzision drinnen, sondern wir sind in einer theologischen Maximalbestimmung drinnen, weil es ist eben für uns wichtig, dass Gott in unsere Zeit gekommen ist. Nicht irgendein Prophet, nicht irgendein Buch, das vom Himmel herabgekommen ist und so weiter, wie der Islam, sondern es ist Gott selbst, der zu uns gekommen ist und der ein Teil unserer Geschichte wird. Und Geschichtlichkeit, die eben jetzt auch durch die Leiblichkeit sich ausdrückt, weil Kraft unseres Leibes sind wir in der Geschichte. Aber eben die Frage nicht, also warum genau dann und nicht vor 2000 Jahren oder nicht schon vor 5000 Jahren, das ist genauso, also im Letzten, also es ist Spekulation, auch was ich gesagt habe, ist wirklich Spekulation. Es ist so ähnlich wie die Frage, warum bin ich genau im Jahre, warum bin ich 1963 geboren und nicht eben jetzt 1981 oder so. Also warum beginnt dann eben, und ich bin ja auch aus einem Plan Gottes geworden, aus dem Willen Gottes geworden, warum genau dann jetzt eben? Also das wissen wir einfach nicht und deshalb Spekulation, aber eben es gibt Gründe, die Erwartungshaltung des Volkes Israel, die sich hochpotenziert hatte. Es gab schon jahrzehntelang keinen Propheten, also vorher hat es die Weisheitsliteratur gegeben, aber keine Prophetie. Deshalb macht eben auch dieser Johannes der Täufer solches Aufsehen und spielt eine so große Rolle in den Evangelien, weil er jetzt eben auch als Wegbereiter gesandt wird, um jetzt eben prophetisch zu sagen, dass hier jetzt eben der kommt, wo er nicht einmal wert ist, ihm die Schnürsenkel zu lösen, dass jetzt eben Buße getan werden muss, damit eben dieser Messias kommen kann und so weiter. Also verschiedene Gründe, die es dafür gibt. Aber im Letzten, ja, liebe Leute, bleibt alles ein Mysterium.
Wir haben schon in dieser Sendung darüber gesprochen, über den Unterschied zwischen Chronos, Zeit, Geschichte, in der wir leben, und Kairos, der richtige Moment in dieser Zeit. Hier eine Wende. Lieber Herr Pfarrer Rimmel und Pater Karl Wallner, gibt es auch für uns so etwas wie einen von Gott gesetzten Moment der Heilsfülle? Sagen wir mal, für uns so ein Kairos mit freundlichen Grüßen.
Also noch einmal zu diesen beiden Begriffen Chronos, nicht? Das kennen wir von Chronologie oder Chronik. Chronos haben sich die Griechen vorgestellt, die haben ja für alles Götter gehabt und haben die abstrakten Dinge eben durch veranschaulichende mythologische Gestalten auch ausgedrückt. Dieser Chronos war der Göttervater, der Vater von Zeus, glaube ich, und ist uralt sich vorgestellt, so wie eine knorrige Wurzelstruktur eines Baumes und so weiter kann man sich den vorstellen. Also uralt, unbeweglich und so weiter und so fort, träge, nicht so rinnt der Chronos, die Zeit jetzt eben dahin. Und der Kairos, den haben sie sich als jungen Gott vorgestellt, der günstige Augenblick könnte man das übersetzen. Und dieser junge Gott, also der war hyperaktiv, der ist da und gelaufen und hat eine originelle Frisur gehabt. Also diesen, der hat vorne eine Glatze gehabt und hinten die Haare lang, ja, also einen langen Schopf. Und da ist er da und gelaufen und diese Haare sind nach hinten weg. Und man muss eben dann den Kairos jetzt eben erwischen an seinen Haaren. Und daher eben das deutsche, die deutsche Redewendung, eine Gelegenheit am Schopf backen, also die kommt aus der griechischen Mythologie. Und der Kairos ist der günstige Augenblick, ja, das ist der Augenblick, wo Gott jetzt eben einwirkt, wo oder wo dieses Wirken Gottes in besonderer Weise sichtbar wird oder spürbar wird. Und dann muss ich jetzt eben, dann muss ich auch meine Entscheidung dazu treffen. Also zum Beispiel bei meinen Vorlesungen an der Hochschule Heiligenkreuz, da sitzen sehr viele, wir haben 51 neue Studenten wieder, da sitzen sehr viele junge Leute, auch Frauen, ja, die überlegen eine geistliche Berufung, Schwester, Priester, Ordensmann und so weiter. Viele sind noch nicht entschieden und da kommt auch, sage ich immer, bei einer Berufung, es kommt der Kairos, ja. Und man darf da auch nicht drängen, man soll beten und man soll alles tun, in der Freundschaft mit Jesus wachsen, aus den Sakramenten leben, aber irgendwann kommt dieser Augenblick, ja, also wo man das Gefühl hat, jetzt springe ich vom Trampolin, jetzt traue ich mich, das ist der Kairos, man kann ihn auch verpassen. Also ich kann auch, ich verwende immer das Bild, man kann so lange am Trampolin stehen und federn und sich nicht springen traut, bis der Augenblick vorbei ist. Ja. Also das ist eben auch für uns wichtig. Deshalb auf diese Frage, auf diese konkrete Frage, ob Gott für uns eben auch solche Gelegenheiten schafft. Ja, ja, das tut er und deshalb müssen wir immer gut beten, dass wir den Willen Gottes erkennen und wenn dann eine besondere Situation kommt, eine Herausforderung, eine Einladung, ein Impuls, wenn ich in der Kirche bin und ich merke, der Pfarrer braucht Hilfe und ich sollte mich da auch engagieren oder eben jetzt eine Einladung bekomme zu einem Gebetskreis, ja, und dann eben springen, ja, also dann überlegen, soll ich springen, soll ich den Kairos, soll ich diesen Augenblick, ja, soll ich den jetzt eben am Schopf packen, diese Gelegenheit, weil der Kairos, den Gott schickt, ist immer gut für mein Leben.
Die Krippe in Bethlehem, dieses Holz der Krippe, verweist auf das Holz des Kreuzes auf Golgotha. Weihnachten und Ostern gehören zusammen. Das als Vorbemerkung zur nächsten Frage. Was ist Erlösung? Wie kann ein Ereignis vor 2000 Jahren, Tod Christi für immer und alle die Erlösung bewirken?
Naja, also eben, wir müssen wirklich sagen, bei uns in unserem alpenländischen Raum ist halt Weihnachten das Megafest oder vielleicht auch weltweit, ja, also Christmas feiern ja alle. Ich habe das sogar in Pakistan erlebt, wo es Christenverfolgung gibt, aber dass dort eben in diesem islamischen Land also auch Weihnachtsdekoration ist und dort gibt es auch den Weihnachtsmann und so weiter und so fort. Aber eben jetzt, was wir hier feiern, ist als Christen, bitte ihr, brave Katholiken, wenn ihr nicht brav wärt, würdet ihr nicht KTV und den Pfarrer Rimmel und mich anschauen. Also ihr bitte müsst wirklich wissen, Weihnachten ist nicht das höchste christliche Fest. Ja. Es ist nicht einmal das zweithöchste christliche Fest, das ist Pfingsten. Das höchste christliche Fest ist eben jetzt Ostern, das Pascha-Mysterium, denn der da in der Krippe liegt, dieses kleine Kind, das eben nicht bloß ein normaler Mensch ist. Ja. Er ist wahrer Mensch, aber er ist eben zugleich der Sohn Gottes. Deshalb strahlt Licht aus dieser Krippe. Epiphanie, Ja, 6. Jänner ist dann das theologische Fest, weil diese Weisen aus dem Morgenland kommen und sie beten dieses Kind an. Ja, also vor einem menschlichen Baby, ja, knien die nieder, bringen ihre Gaben und so weiter, weil dieses Kind eben Gott ist. Ja, aber eben, der kommt nicht deshalb in die Welt, weil das ein metaphysisches Rätsel ist. Wie kann man das eben denken? Unendlichkeit wird zur Endlichkeit, Zeitlosigkeit, Ewigkeit kommt in die Zeit und markiert unsere Zeitrechnung dann auch. Also das ist nicht bloß Spekulation für das Hirn, sondern hier geht es darum, dass der, der in der Krippe liegt, dann eben nach 30 Jahren diesen Leib, den er angenommen hat, Hebräerbrief, nicht sagt es ausdrücklich, an Schlacht- und Speiseopfern hast du keinen Gefallen, aber einen Leib hast du mir geschaffen, deshalb sage ich, ich komme deinen Willen zu tun. Also er nimmt einen menschlichen Leib an, um darin jetzt eben Sühnopfer zu werden, durch sein Fleisch, durch sein Blut, wie eben die Juden das im Tempelkult hatten, und eine Sühne zu vollziehen, ethapax, ein für alle Mal, wie es im Hebräerbrief steht. Also die Fleischwerdung, ja, die eben in der Krippe sichtbar wird, Jesus ist ja schon 9 Monate vorher da im Leib seiner Mutter Maria, aber diese Fleischwerdung, die sichtbar wird, dient eben dazu, den Leib des Opferlammes zu bereiten, das dann am Kreuz sein Leben hingibt. Schöner Text im Zweiten Vatikanischen Konzil, nicht? Also, dass Christus sein Leben hingibt, nicht? Also zur Erlösung der Welt. Also, wie kann man sowas denken? Man kann sowas denken, indem es annimmt aus der Offenbarung. Menschlich ist es absolut nicht erfindbar. Und wir sind eine Religion, die nicht auf Vergangenem gründet, sondern wir sind die Religion, die auf der Lebendigkeit gründet, dessen, der uns gegründet hat, nämlich Jesus Christus, denn er ist nicht im Tod geblieben. Er hat uns durch seinen Tod die Sünden vergeben, aber er ist siegreich auferstanden und öffnet dir und mir und uns allen dadurch den Weg in die ewige Gemeinschaft mit Gott in den Himmel.
Dann eine nächste kurze Frage, aber großes Thema. Lebt die Menschheit jetzt besser seit Christi Geburt und seinem Tod auf Golgotha als vorher?
Also Papst Benedikt hat in der Einleitung zu einem seiner 3 Jesusbücher hat er diese Frage gestellt, nicht, wenn man sich die heutige Welt anschaut. Krieg, Terror, Krebs, ja, Sterben von Kindern, gerade wieder Konflikte in Ostafrika. Ich habe gerade die Bilder bekommen von Sri Lanka, wo ein Hurricane jetzt eben Bilder von Kinderleichen aufgrund dieses Hurrikans, und da kann man wirklich fragen, ja, also was ist da besser geworden, indem Gott in die Welt gekommen ist, was hat Christus eigentlich gebracht? Da muss man schon sagen, also erstens zur Humanisierung der Menschheit hat das Christentum einen wesentlichen Beitrag geleistet. Wir können uns nicht vorstellen, wie unsere Gesellschaft ausschauen würde, wenn das Christentum nicht die Gleichheit von Mann und Frau, ja, die Würde jedes Menschen, Abschaffung der Sklaverei und so weiter, ja, die Nächstenliebe, indem ich im Nächsten nicht nur jetzt ein Objekt sehe, wo ich aufgrund eines göttlichen Auftrages jetzt eben mildtätig bin, sondern wir Christen sehen im Nächsten Christus selbst, was sie einem der geringsten meiner Brüder getan haben. Also erstens, ja, das Christentum hat einen unglaublich positiven Effekt auf die Humanisierung der Welt gehabt. Und hat ihn weiterhin. Das kann ich euch bezeugen, weil ich in diesen Ländern des Südens unterwegs bin. Und im Letzten wünsche ich mir, dass alle Menschen zu Christus finden, auch wenn die Christen keine Heiligen sind, Sünder sind und auch auf furchtbare Dinge tun. Aber es ist eine innere Haltung, die dauernd jetzt von der Gnade Gottes her die Kraft bekommt, auch zur Hingabe, zur Humanität. Und das Zweite ist natürlich, was Christus uns gebracht hat, schreibt Papst Benedikt XVI., was Christus uns gebracht hat, ist in erster Linie Gott. Dass wir erkennen, wie Gott ist. Und diese religiöse Dimension ist die grundlegende, denn dadurch darf ich immer wissen, egal in welcher psychischen oder gesellschaftlichen Situation ich bin, ich darf immer wissen, dass der Allergrößte, der Schöpfer des Himmels und der Erde, mich liebt. Was gibt es für eine schönere Botschaft, als zu wissen, dass Gott nicht ein grausamer Tyrann irgendwo in der Verborgenheit ist, der einem irgendwelche Gebote aufgibt, sondern dass Gott einem radikal liebt. Und das hat uns Christus gebracht. Dieses innerste Herz Gottes hat er uns gezeigt.
Vor wenigen Tagen hat Papst Leo in Rom vor den Krippendarstellern gesprochen. Und da hat er so eine Antwort gegeben, die man auch nehmen kann auf die Frage, was hat das Christentum gebracht? Ja, das Christentum bringt auch das, was du als Christ in die Welt bringst. Das ist ein bisschen eine längere Antwort, aber die möchte ich mal vortragen. Die ist super. Also, was hat das Christentum gebracht? Sei du Pilger der Hoffnung, Trostbringer und Inspirationsquelle für alle, die du triffst, kleine wie große, Familien, Jugendliche, Kinder, wer auch immer euren Weg kreuzt, wer froh ist, wer leidet, wer einsam ist, wer im Herzen Sehnsucht zu lieben spürt und geliebt zu werden, wer sich auch unter Anstrengungen weiter beständig einsetzt für den Aufbau einer besseren Welt. Das Christentum bringt immer wieder das, was jeder von uns bringt. Abgesehen von dem, was du gesagt hast, Sozialsysteme, Krankenpflege, wir können über Kunst, wir können über Kultur, wir können über Wissenschaft reden, wir können über Bildung reden, wir können über Friedensarbeit reden, wir können über Ethik reden, wir können über Sinn im Leben reden.
Ja, entschuldige, wenn ich da ein bisschen das Thema auf mich jetzt beziehe, weil schon lange plane ich ein Buch, aber ich komme ja zu nichts. Hier bei mir ist es wirklich anstrengend, kann ich euch sagen. Bitte ums Gebet da. Ein Buch, was bringt mir das Christentum oder was bringt das Christentum an Positivem in die Welt? Weil wir heute wirklich den Eindruck erwecken, ein Bild, das ich schon öfters verwendet habe, als wären wir als Kirche ein Geschäft mit leeren Regalen. Ja? Also du gehst nur wo hinein, was einkaufen, wenn du weißt, da finde ich was, ja, da kriege ich was, da kann ich was mitnehmen. Ja, ich brauche da Lebensmittel und das brauche ich, damit ich eben leben kann und oder das mir Freude macht. Wie gerne gehen wir einkaufen? Ja, also das ist jetzt gerade vor Weihnachten Shopping und es ist auch okay, weil sich beschenken ist was Gutes. Aber wir machen den Eindruck, also wenn du in die Kirche gehst, also du kriegst nichts, du hast nichts davon, oder? Also ich weiß nicht, das ist für vielen Leuten der Eindruck, sonst würden sie ja kommen. Und früher war das vielleicht irgendwie klarer, wenn ich in die Kirche komme, dann kriege ich nicht was, wie soll ich sagen, Weltliches, sondern ich bekomme etwas Übernatürliches. Also nur Pfarrkaffee und nur Gemeinschaft haben und so weiter, das ist ein Kollateraleffekt des Christentums. Das Eigentliche, das ich bekomme, weil die Kirche ist ja nur Geschenkpapier, das Eigentliche, was dahinter ist, das eigentliche Geschenk, das Gott uns macht, ist seine Liebe, Mensch geworden, Gestalt geworden in Jesus Christus, seinem Sohn. Ich bekomme die fleischgewordene Liebe Gottes geschenkt bei jedem Gottesdienstbesuch. Deshalb gehe ich das auch zur Kommunion. Wenn es so nicht geht, dann geistliche Kommunion. Also es kommt etwas zu mir, ich profitiere etwas davon. Aber es ist etwas Geistiges, etwas Übernatürliches, das ich davon geschenkt bekomme. Und deshalb, also ich möchte euch mit Papst Leo, dass das vorgelesen hat, einladen, dass ihr euch wirklich auch überlegt, ja, was habe ich vom Christentum eigentlich empfangen? Und also, was wäre ich, Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, für ein verworfener Mensch vielleicht geworden, wenn ich nicht eben jetzt mit 16, 17 tief in den Glauben hineingefunden hätte. So weiß ich, dass ich Sünder bin, also ich bin kein Heiliger, definitiv nicht, ja. Aber ich weiß, dass eine Kraft, die Kraft des Glaubens, die Kraft der Sakramente, also mich immer wieder nach oben zieht jetzt eben, sodass ich auf dem Weg bin, zumindest mich bemühen, ja, mit der Kraft Gottes ein besserer Mensch zu werden.
Aber Pater Karl, dieses Buch, oder vielleicht wird es auch reichen, wenn du ein Büchlein schreiben würdest, was bringt mir das Christentum? Das wäre schon ziemlich nötig, Pater Karl, so ein Büchlein. Ja. Das würde viele Leute interessieren und das könnte man anderen auch als Handreichung geben, wenn es einfach und nicht kompliziert aufgebaut ist und nicht zu theologisch ist.
Also da muss ich, nicht zu theologisch, ein Gedanke zum Beispiel, den ich auch immer habe, weil ich jetzt so viel herumkomme. Ne? In Pakistan zum Beispiel haben es die Christen schwer, weil die leben zwischen Hindus und Muslimen. Die Hindus essen kein Rindfleisch und die Muslimen essen kein Schweinefleisch, also bleiben nur die Hühner über. Also es gibt dort kein Schweinefleisch und kein Rinderfleisch zu essen. Und da, Entschuldigung, das ist ein bisschen lustig. Ist auch lustig, wir Christen haben keine Verbote in Bezug auf das, was wir essen. Das ist ein unglaublicher Profit. Also ich empfinde es zumindest so, ja, weil es sind so kleine Dinge auch, ja. Oder eben, also ich weiß, dass die Evangelischen manchmal meinen, wir Katholiken sagen gesetzlich, aber solche Sachen wie Fasten und Gebet und so weiter und so fort, das machen wir auch nicht, weil es uns aufgetragen ist und weil es unsere Pflicht ist, sondern es ist immer eine freie Antwort auf die Liebe Gottes. Und je tiefer der Glaube ist, desto freier macht man das Ganze jetzt eben. Also, und da kommen Leute, ja, was soll ich jetzt machen? Also, es ist, das Fleisch ist abgelaufen und ich kann es nur am Freitag essen. Da habe ich gesagt, na, bitte selbstverständlich, ess das, ja. Tut es halt irgendwie sonst ein Opfer bringen, ja, weil es ist schade, Lebensmittel wegzuwerfen. Also, das ist alles ganz gut. Also, auf jeden Fall, Entschuldigung, dass ich mich verredet habe. Aber eben jetzt, das Christentum bringt wirklich viel. Das, was Jesus uns gebracht hat, ist das Maximum des Guten, das in die Welt kommen konnte, nämlich die Kraft zu lieben, ausgedrückt in der Gestalt des Erlösers, unseres Herrn Jesus Christus, den wir jetzt dann mal als kleines Kind in der Krippe, sage ich immer Guti Guti, wie man zu Kindern macht, ja, dieses Kind, das man anschauen kann, das einem anlächelt und wenn es da dann nicht warm ums Herz wird, also wann dann? Ja, Jesus liebt dich.
Pater Karl, ein wunderbares Schlusswort in dieser Sendung. Wir haben eh schon überzogen. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch und schenke euch ein gnadenreiches Weihnachtsfest. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, nochmal herzlichen Dank. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Möge der liebe Gott Sie und Ihr Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.